Hallo und herzlich willkommen in deinem Wandelwerker-Podcast. Dein Podcast für innovative und ganzheitliche Ideen und Konzepte im Arbeitsschutz. Im ersten deutschen Arbeitsschutz-Podcast findest du Impulse und Lösungen für die Gestaltung des Arbeitsschutzes in deinem Unternehmen. Viel Spaß bei dieser Folge wünscht das Wandelwerker-Team, die Safety-Culture-Experts für dein Unternehmen. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge im Wandelwerker-Podcast. Bevor es losgeht, möchte ich euch noch einmal darauf hinweisen, dass wir aktuell ein kostenloses PDF zum Download für euch fertiggestellt haben. In diesem PDF findet ihr den Fahrplan für die Entwicklung von sicheren Verhaltensweisen bei Mitarbeitern und Führungskräften. Und er gibt euch eine Idee und einen Rahmen, wie man genau dieses Thema angehen kann, wie man sicheres Verhalten fördern kann, wie man sicheres Verhalten auch zu einem Thema machen kann. Und dort ist zum Beispiel der erste Schritt, wie und mit welcher Methode kann ich denn die Sicherheitskultur, also den Stand meiner Sicherheitskultur im Unternehmen bestimmen. Also ist kostenlos, sind über 13 Seiten, schaut da gerne mal rein und gebt uns auch gerne ein Feedback. Ihr findet das PDF zum Download unter www.fahrplan-sicherheitskultur.de. Ich wünsche euch viel Spaß mit dem Fahrplan und in der Anwendung auch in eurem Unternehmen und jetzt wünsche ich euch viel Spaß bei dieser Podcast-Folge. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge im Wandelwerker-Podcast und zu einer neuen Folge zur Präventionskampagne Commitmensch, der Unfallversicherungsträger. Ich habe heute die Marleen Kosma im Podcast-Interview. Hallo!
Hallo!
Wir thematisieren heute das Handlungsfeld Fehlerkultur. Und da freue ich mich ganz besonders, dass Sie zu diesem Thema, Sie hatten schon zum Thema Führung das Thema Führung vorgestellt und nun auch das Thema oder das Handlungsfeld Fehlerkultur. Herzlichen Dank, dass Sie sich die Zeit nehmen und herzlich willkommen im Wandelwerker Podcast zum zweiten Mal.
Ja, vielen Dank. Freue mich wieder dabei zu sein.
Ja, für all diejenigen, die jetzt in der ersten Folge noch nicht mit dabei waren, Sie sind Diplompsychologin und Referentin im Institut für Arbeit und Gesundheit der DGUV und Mitglied des Kampagnenteams und dafür im Steckenpferd, so haben Sie es bezeichnet, für das Thema Fehlerkultur und auch das Thema Führung zuständig. Vielleicht können Sie sich für unseren Hörer einmal noch mal kurz vorstellen, wo kommen Sie her, was machen Sie und Ihre Rolle im Commitmensch-Team.
Ja, genau. Also Sie hatten es ja auch schon gesagt, Diplompsychologin, habe also mal mit dem Schwerpunkt Arbeits- und Organisationspsychologie und klinische Psychologie studiert und bin dann auch gleich nach dem Studium zur Unfallversicherung gekommen und habe da viele Jahre das Thema psychische Belastung, gerade eben auch mit Blick auf die Gefährdungsbeurteilung betreut, Prävention psychischer Erkrankungen. Und seit 2016 bin ich jetzt auch im Themenfeld Kultur der Prävention unterwegs, in dem es ja auch eine ganze Reihe von psychologischen Aspekten zu bedenken gibt. Und ja, ich bin im Kampagnenteam, also zusammen mit anderen Kolleginnen für die Erstellung von inhaltlichem Material, von inhaltlichen Ansätzen zuständig und ja, finde es nach wie vor ein sehr, sehr spannendes und auch ergiebiges Thema und freue mich, dass wir das jetzt hier auch im Wandelwerker aufgreifen können.
Ja, Ziel der heutigen Podcast-Folge ist die Vorstellung des Handlungsfeldes Fehlerkultur. Warum ist denn das Thema Fehlerkultur ein Handlungsfeld der Commitmensch-Kampagne geworden?
Fehlerkultur greift im Prinzip viele der anderen Handlungsfelder so ein Stück weit mit auf. Also das hat ganz viel mit Führung zu tun, mit Kommunikation, mit Beteiligung, auch mit Betriebsklima. Und Fehler sind halt letzten Endes etwas, aus dem man unheimlich gut lernen kann. Sie sind natürlich etwas, was man eigentlich auch gern vermeiden möchte, gerade natürlich auch mit Blick auf Sicherheit und Gesundheit, weil ja die Folgen eben natürlich immer sehr negativ sind. Aber sie sind halt sozusagen wie ein Fenster zum System. Ne? Sie zeigen wo es nicht rund läuft und eben einem, wenn man sie wirklich tiefgehend analysiert, eben viele Anhaltspunkte, was man durchaus anders machen kann, was man besser machen kann.
Die Commitment, also wir hier, ich glaube, in Deutschland oder auch grundsätzlich ist ja Fehler durchaus noch in einem etwas negativen oder eher ein negatives Licht und nicht so richtig, wie Sie das jetzt beschrieben haben. Ne? Weil wir lernen eher, dass Fehler etwas Schlechtes sind, dass wir Fehler vermeiden möchten. Das gilt sicherlich auch grundsätzlich, aber Sie haben ja ganz Spannendes gesagt, sie sind halt auch immer die Möglichkeit, besser zu werden oder neue und fehlerfreie Produkte oder Konzepte zu schaffen. Ist das auch ein Punkt, der dort mit aufgegriffen wird, also Fehler ein Stück weit in ein anderes Licht zu rücken?
Genau, das ist halt genau dieser Bezug auch so zu diesem Thema oder eben auch Handlungsfeld Betriebsklima. Also kann ich im Unternehmen Fehler offen ansprechen? Oder werde ich da oder bekomme ich dafür eben halt gleich negative Reaktionen oder wie wird eben damit umgegangen? Ne? Werde ich dann sofort an den Pranger gestellt oder wird gesagt, okay, danke, dass Sie jetzt diesen Fehler berichtet haben. Jetzt lassen Sie uns doch einfach mal darüber reden, welche Bedingungen dazu geführt haben, dass der entstanden ist. Und das Interessante ist halt, wenn man sich mit Fehlern beschäftigt, wir reden ja ganz oft von menschlichem Versagen, bei Abstürzen ganz häufig, aber eben auch jetzt am Arbeitsplatz ist eben oft die Rede davon, dass es verhaltensbedingte Unfälle gewesen sind, zum Beispiel. Wenn man sich wirklich dann systematisch mit damit beschäftigt, wie es zu so einem Unfall gekommen ist und welche Fehler da eben eine Rolle gespielt haben, dann erkennt man eben ganz oft, dass da auch im System in der Regel irgendwas nicht optimal gelaufen ist und dass es eben am Ende nicht nur der Einzelne gewesen ist, der da nachlässig war, der sich da an Absprachen nicht gehalten hat.
Ja, also Arbeitsbedingungen, ne? Ob das jetzt räumliche oder dann auch organisatorische Arbeitsbedingungen sind, die dann dazu führen, dass dort vielleicht eine andere Entscheidung getroffen wird durch den Mitarbeiter, als sie hätte getroffen werden können, ne?
Ganz genau. Ja.
Was sind denn aus Commitment-Sicht die Erfolgsfaktoren für eine gute oder erfolgreiche Fehlerkultur?
Genau, also es ist auf der einen Seite eben wirklich dieser Aspekt der Offenheit und des offenen Umgangs mit Fehlern. Ja, also wir haben eben in ganz vielen Unternehmen einfach schon noch so eine Kultur, wo ja ein Fehler, was weiß ich, an einem Kunden wurde eine falsche Rechnung geschickt oder es wurde ein falsches Teil verbaut, wo man vielleicht eher dazu tendiert, das möglichst zu verschweigen und unter den Teppich zu kehren, um halt keine negative Reaktionen dafür einzufahren. Und es ist so aus der Tradition, glaube ich, da ist Deutschland, glaube ich, auch gut vorne mit dabei, ne? Es ist einfach so eine Tradition, Leute für Fehler eben eher doch schon an den Pranger zu stellen und eben nicht positiv damit umzugehen. Und da gibt es, glaube ich, einen gewissen Wandel so langsam, ne, der zum Teil, meinetwegen, jetzt auch aus den USA kommt, so aus diesem ganzen Fehlerbereich, wo man ja noch eine ganz andere Fehlerkultur fährt. Also da tut sich schon einiges, aber also dieser Aspekt ist ein ganz, ganz wichtiger, diese Offenheit. Und zum anderen ist dann eben in der Folge, ne, wenn ich wirklich auch offen mit Fehlern umgehe, dann ist es natürlich ein Erfolgsfaktor, diese Fehler eben sich systematisch anzuschauen. Das heißt also zu gucken, wie kam es dazu? Und das betrifft eben jetzt, wenn wir im Bereich Sicherheit und Gesundheit gehen, nicht nur tatsächliche Unfälle, sondern das betrifft eben auch die beinahe Unfälle. Viele Unternehmen sind da auch schon unterwegs und erfassen die und um die zu analysieren. Und das ist eben tatsächlich auch wirklich ein Punkt, aus dem man auch unheimlich viel lernen kann, ohne dass man halt die dramatischen Konsequenzen schon hat. Daher ist das also sehr, sehr empfehlenswert, das wirklich systematisch zu tun. Und in dieser Systematik liegt halt dann vielleicht so der dritte Erfolgsfaktor, eben, dass man da auch einen gewissen, weiter eben passt, standardmäßigen Prozess dahinter hat, mit dem man auch Also zum Beispiel bestimmte Fragen, die man dann auch immer wieder stellt, die man immer wieder auch zusammen durchdekliniert und auch so ein etabliertes Vorgehen, was machen wir nach einem Fehler? Ne? Wer setzt sich dann zusammen? Wer kommt zusammen, um über diesen Fehler zu sprechen?
Ja, und ich glaube auch, dass da ein Erfolgsfaktor sicherlich dann auch das so ein bisschen mit da reinspielt, ist, dass Fehler natürlich nicht nur auf Ebene des Mitarbeiters bezogen auf einen beinahe Unfall passieren, sondern auch Fehler im gesamten Unternehmen auf allen Hierarchieebenen passieren. Ne?
Genau, das ist natürlich ein ganz wichtiger Punkt und das ist sicherlich gerade, wenn man Fehlerkultur verändern will, so ein ganz wichtiger erster Schritt oder einer der ersten Schritte, dass eben auch Führungskräfte zu ihren Fehlern stehen und sich eben nicht als die unfehlbaren Personen da darstellen, die sie ja rein logisch auch nicht sein können. Ne? Denn man macht Fehler und es macht Führungskräfte jetzt durchaus oder es beschädigt durchaus nicht unbedingt ihre Positionen, sowas auch mal zuzugeben. Ne? Es ist jetzt dann mehr die Frage, wie geht man dann im Weiteren damit um?
Was sind denn aus Ihrer Perspektive und auch aus Perspektive der Commitment-Kampagne die Herausforderungen der Führungskräfte und Beschäftigten vor Ort zu diesem Thema Fehlerkultur?
Ja, das ist je nach Branche durchaus ein bisschen unterschiedlich. Also wenn Sie jetzt natürlich so in diesen IT-Bereich gucken, in dem ja jetzt so dieses neue Verständnis von Fehlerkultur so doch sehr stark etabliert worden ist, oder sagen wir mal auch im Bereich jetzt meinetwegen Ingenieurwissenschaften, also so diese kreativ-innovative Bereich, tun sich damit insgesamt leichter, weil denen das schon länger klar geworden ist, dass in so einem kreativen Prozess eben einfach auch mal Fehler gemacht werden, eben durchaus auch voranbringt. Ne? Also viele große Entdeckungen der Menschheitsgeschichte sind ja bekanntermaßen eben auch per Zufall entstanden oder eben auch, weil irgendwas nicht so gelaufen ist, wie es laufen sollte. Heißt also, in dem Bereich ist das schon sehr, sehr klar. In anderen Bereichen, wenn Sie jetzt zum Beispiel gerade in den medizinischen Bereich gehen, haben Fehler natürlich auch oft dramatische Folgen und auch rechtliche Konsequenzen verbunden, auch dann mit wirtschaftlichen Konsequenzen, die natürlich durchaus sehr große Tragweite haben. Und da tut man sich dann natürlich besonders schwer. Ne? Also umso schwerer natürlich die Fehler wiegen, umso schwieriger ist es eben leider auch zum Teil, sie offen anzusprechen. Ne? Und gerade da in diesen Branchen muss man da natürlich sehr genau überlegen, wie kann man das wirklich herstellen, dass das effektiv funktioniert. Und den Leuten auch klar wird, dass es eben eher am Ende für alle positiver ist, diese Fehler zu berichten, als sie zu verschweigen und unter den Teppich zu kehren. Und das ist durchaus ein langer Prozess, das muss man auch ganz klar sagen, der auch eben nicht so einfach ist, wie man das jetzt vielleicht einfach so mal sagen kann.
Ja, wir hatten einen Piloten mal, den Peter Brandl mal im Podcast-Interview und gerade auch Pilot und Ärzte hatten Sie ja jetzt noch auch angesprochen als zweite Branche. Dort wiegen Fehler sehr, sehr schwer und die Akzeptanz für Fehler eines Piloten, die sind dann natürlich auch begrenzt. Er hat ein Beispiel genannt, wo er selber in einem Flugzeug saß und der Pilot die Durchsage macht, es wäre gerade ein Triebwerk ausgefallen, sie könnten noch nicht starten. Und dann ist natürlich die Akzeptanz dort für dieses Einstehen eines Fehlers ein anderer, als wenn es um beinahe Unfälle geht. Aber ich finde, oder was ich dann auch wahrnehme und erlebe, ist, dass gerade da, wo die Fehler sehr, sehr schwer wiegen, zum einen deutlich mehr an Fehler oder an Maßnahmen ergriffen sind oder werden, diese dann zu vermeiden und auch die Akzeptanz und die Sensibilität für dieses Thema größer ist.
Ja, klar, also jetzt gerade im Bereich Flugbranche, die haben das ja wirklich sehr, sehr ausgeklügelt, ne? Oder wenn sie jetzt auch im Bereich Atomkraft gehen oder auch Chemie, die sind da natürlich auch sehr, sehr weit und haben auch schon das Thema Sicherheitskultur teilweise seit 20 Jahren etabliert. Ne? Das heißt jetzt nicht, dass die vollkommen unfallfrei sind, aber wenn man eben bedenkt, mit welchen Risiken die umgehen und wie wenig dann doch am Ende passiert, muss man eben schon sagen, dort sieht man eigentlich, dass das eben Erfolg hat. Und dort sind die Mitarbeiter auch ganz, ganz anders sensibilisiert für dieses Thema Sicherheit und auch Gesundheit, aber Sicherheit an allererster Stelle. Und ja, die haben natürlich ihre festen Wege, wie sie sozusagen mit Fehlern umgehen, wie die dann berichtet werden. Und ich glaube, gerade da ist so das Thema bei Nahunfällen auch ein ganz, ganz wichtiger Schlüsselfaktor. Ne? Also sobald da jemandem auch nur das Kleinste auffällt, wird das systematisch aufbereitet und geschaut. Und daher kommt es ja meistens auch gar nicht erst zum Triebwerkausfall. Ne?
Ja, weil der Fehler wiegt direkt schwer und tut dann natürlich auch vielen, vielen Menschen und Personen weh. Ne? Was ist so der Visionszustand der Commitment-Fehlerkultur? Ich glaube, einige Aspekte haben wir schon genannt. Ich kann es nochmal kurz zusammenfassen.
Genau, also im Grunde genommen, das, was passieren soll, ist, dass jeder Mitarbeiter, jede Führungskraft in dem Moment, wo ihm ein Fehler passiert oder wo er eben vielleicht auch beinahe einen Unfall gehabt hat oder tatsächlich auch einen kleinen Unfall eben dadurch eingetreten ist, dass er einfach da das Gefühl hat, okay, ich kann zu meinen Kollegen gehen, ich kann zu meinen Führungskräften gehen, ich kann und sollte das berichten, damit wir einfach alle auch daraus lernen können. Der nächste Schritt sollte eben dann wirklich auch einfach sein, dass es vielleicht auch so eine Art standardisiertes Vorgehen mit so einem Fehler gibt, also dass dann ganz klar ist, es wird sich zusammengesetzt mit den direkten Vorgesetzten, auch mit allen anderen, die das unter Umständen betrifft, also meinetwegen auch im ASA, das ist natürlich auch ein gutes Gremium, um solche Fehler aufzuarbeiten. Kann aber natürlich auch im Team passieren. Da sollten also durchaus auch überlegt werden, welche Beschäftigte damit einbezogen werden können. Dass man dann wirklich zusammen überlegt, wie können wir für die Zukunft einfach verhindern, dass das nochmal passiert. Und ich hatte schon gesagt, das hat eben wirklich ganz, ganz viel auch mit dem Betriebsklima zu tun. Also das, okay, super. Ja, der ist da irgendwie fast was aus dem Regal oben auf den Kopf gefallen, ein Paket auf den Kopf gefallen, blöd gelaufen. Lass uns überlegen, wie wir das eben wirklich beim nächsten Mal verhindern können. Also wenn man diese, und das ist ja letztendlich eine Kultur, wenn man es geschafft hat, das zu etablieren, dann ist man mit Blick auf Sicherheit und Gesundheit schon recht weit.
Das stimmt. Ja, in den Informationsbroschüren und auch die gesamte Commitment-Kampagne baut sich ja auch darauf aus, dass es konkrete Handlungsmöglichkeiten und Handlungsempfehlungen gibt. Welche sind das im Handlungsfeld Fehlerkultur? Was kann die Führungskraft oder das Unternehmen vor Ort zum Thema Fehlerkultur konkret machen?
Also wir haben so eine generelle Broschüre, da finden wir halt ganz viele solche Hinweise, sind ein bisschen unterteilt für Unternehmensleitung, für Führungskräfte und für Beschäftigte. Da wird also dann nochmal so aufgedröselt, was die Einzelnen tun können. Ne? Zum Beispiel auch Führungskraft eben da auch mit gutem Vorbild vorangehen und eigene Fehler eben auch eingestehen, zum Thema machen. Andererseits eben auch Wertschätzung denen entgegenbringen, die Fehler berichten. Das sind zwei Hinweise. Und dann haben wir zwei ganz konkrete Praxishilfen. Das eine ist, also mit Blick auf Kleinbetriebe, die Großen haben das sicherlich, so eine Meldehilfe oder so ein Formular einfach für beinahe Unfälle, das man nutzen kann im Betrieb. Ne, ganz klassisch, kleiner A5-Zettel, den man dann irgendwo einwerfen kann, der dann ausgewertet wird. Und die andere Praxishilfe, das sind die 5 Fragen nach Regelabweichung, haben wir es genannt. Das ist ein bisschen schwer verdaulich im ersten Moment, aber da geht es eben genau um die Erzeugung eines solchen Prozesses. Also, dass man, wenn ein Unfall passiert ist oder ein beinahe Unfall oder wenn ein Fehler aufgearbeitet werden soll, dass man dann mithilfe von 5 klassischen Fragen hintereinander sich dem Ganzen nähert und letztendlich die Ursachen aufzudecken und dann auch Maßnahmen zu finden, um das für die Zukunft zu vermeiden.
Ja, okay. Das ist quasi so eine kleine Checkliste, die man dann, also das.
Richtig, genau. Und man kriegt auch noch so ein paar Tipps, mit wem man sich eben zusammensetzen sollte, eben um diesen Aufarbeitungsprozess gut zu gestalten und gerade auch am Anfang, wenn man vielleicht jetzt noch nicht so viel Erfahrung damit hat, mit dem Thema Fehlerkultur, da ja was zum Festhalten zu haben.
Und Sie haben da vielleicht auch noch mal, wir haben zum Thema Führung auch gesprochen und dort Führung als oder in festen Gremien auch vor Ort einen festen Punkt zum Thema Arbeits- und Gesundheitsschutz einzurichten. Und das wäre sicherlich ja auch etwas, was man gut ineinander etablieren kann. Ne? Also wo Fehler passieren oder wie gehen wir auch mit diesen Fehlern um? Was bedeutet der Fehler für uns? Und das ist sicherlich dann auch etwas, was man genau unter diesem Topic oder in der Besprechung mit einbringen kann.
Genau, also im Idealfall steht dann wirklich jetzt, wenn man jetzt an die Produktion denkt, stehen die Leute dann eben früh bei ihrem Morgenmeeting, das wird ja doch recht häufig auch gemacht, steht man dann zusammen und genau, berichtet dann möglicherweise vom Vortag, was da passiert ist und im Idealfall gucken die natürlich auch auf den kommenden Tag und schauen, was könnte da vielleicht an Risiken oder an möglichen Fehlerquellen.
Ja. Genau. Lässt sich eine gute Fehlerkultur messen oder wie kann man da vielleicht auch den Erfolg jetzt in diesem Handlungsfeld erfassen?
Also klar, man kann natürlich sagen, okay, wir zählen jetzt die Meldungen der Beinaheunfälle. Das ist auch teilweise in Unternehmen dann richtig so mit Zielvereinbarung festgelegt, ne? Irgendwie so und so viele Beinaheunfälle erfasst haben am Ende des Jahres. Das ist natürlich immer ein bisschen schwierig, ne? Man muss ja auch gucken, dass die Leute da motiviert bleiben und nicht jede Kleinigkeit berichten, die vielleicht dann am Ende doch ja eher weniger Lernwert hat. Also sie müssen auch ein Gefühl dafür bekommen, was ist jetzt ein Fehler, den man eben wirklich systematisch aufarbeiten muss und wo kann man jetzt sagen, naja, gut. Also wenn man jetzt mal eine Kaffeetasse verschüttet hat oder so, das muss man jetzt natürlich dann nicht unbedingt gleich
melden. Trotzdem beheben.
Aber genau. Kann man natürlich, muss man gucken. Ne? Aber also die reine Zahl gemeldeter Beinaheunfälle oder so, die macht jetzt nicht unbedingt so ganz viel aus. Das heißt, so mit der Messbarkeit ist es so eine Frage. Ich glaube, es ist eher dann, dass man das so ein bisschen qualitativ betrachten muss. Also das kann man zum Beispiel auch über eine Befragung, eine kleine Mini-Befragung durchaus mal lösen. Vielleicht so vorher-nachher-mäßig, dass man irgendwie, bevor man anfängt, da Richtung Fehlerkultur zu agieren, einfach die Leute mal fragt, habt ihr das Gefühl, dass ihr Fehler berichten könnt? An wen würdet ihr euch wenden, ne? Oder mit wem diskutiert ihr es schon jetzt? Und dass man das dann eben später dann auch nochmal so fragt und dann einfach vergleicht. Sind die Mitarbeiter jetzt einfach offener, ne? Fühlen sie sich besser beim Berichten von Fehlern? Fällt ihnen das leichter? Sozusagen? Wissen sie, wie sie helfen können? Wissen sie, wie sie damit umgehen können? Ne? Also so.
Da hatte ich nämlich noch, auch glaube ich, haben Sie mal ein Interview zugegeben, eine interessante Zahl gelesen. 66% der Führungskräfte glauben, sie haben im Unternehmen eine offene Fehlerkultur und irgendwie nur knapp oder ein Stück weit über 40% der Mitarbeiter glauben oder nehmen wahr, dass offen mit Fehlern umgegangen wird.
Genau, also da gibt es tatsächlich schon immer Unterschiede. Ne? Das ist ja häufig, also auch bei anderen Fragestellungen, aber ja, genau, also da gibt es, glaube ich, bei den Beschäftigten häufig doch noch Ängste, die den Führungskräften vielleicht zum Teil gar nicht so klar sind. Ne?
Okay.
Ja, das wo man vielleicht auch einfach noch in Dialog gehen kann.
Ja, genau. Und wir hatten in unserem Vorgespräch auch kurz über Kinder gesprochen und ich finde ja auch eine gute Fehlerkultur oder das Wahrnehmen oder der Umgang mit Fehlern beginnt ja gerade schon auch dort, ne? Wie gehen wir zu Hause auch mit Fehlern um und Kinder machen deutlich mehr oder andere Fehler, als wir sie nachher im Unternehmen machen und der Umgang mit Fehlern auch für unsere Kinder und zeigt dann, glaube ich, auch oder kann dann schon ein Stück weit prägen, wie wir später auch mit Fehlern umgehen.
Das ist ganz sicher so, ne? Also wenn man da denkt, so vor 50 Jahren, da Gab es da irgendwie so eher mal eins auf die Finger oder so, ne? Und heute tendiert man ja dann doch eher dazu auch, wirklich zu versuchen, es dem Kind zu erklären, was ist da jetzt falsch gelaufen oder auch wirklich zu fragen, warum hast du das jetzt gemacht und so. Ist manchmal nicht so ergiebig, aber ich glaube, das bedeckt durchaus.
Ja, das stimmt. Ja, liebe Frau Kosma, ganz herzlichen Dank für den Einblick in das Handlungsfeld Fehlerkultur.
Sehr gerne, hat mich gefreut.
Und weiterhin für dieses Handlungsfeld auch alles Gute. Mögen da noch viele Impulse und auch Handlungshilfen für die Beschäftigten und Führungskräfte vor Ort hinzukommen. Dankeschön.
Vielen Dank, wir bleiben dran.
Ganz herzlichen Dank fürs Zuhören und dass du bis zum Ende dabei geblieben bist. Wenn dir der Podcast gefallen hat, freuen wir uns über eine Bewertung von dir. Wenn du keine Folge mehr verpassen willst, abonniere einfach unseren Wandelwerker-Kanal. Wir freuen uns, wenn du bald wieder reinhörst. Alles Liebe, Anna vom Wandelwerker-Team.